Sie hören den Artikel Luftangriffe auf Japan, Kapitel Hintergrund, frühe Angriffe, aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie. Mit dem Stand vom Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported und unter der GNU Lizenz für freie Dokumentation. Luftangriffe auf Japan Die Alliierten führten im Pazifikkrieg zahlreiche Luftangriffe auf Japan durch, welche viele Städte des Landes großflächig zerstörten und mindestens 241.000 Menschen töteten. In den ersten Jahren nach dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor beschränkten sich diese Luftangriffe auf den Doolittle Raid im April 1942 und kleinere Attacken gegen Militärstellungen auf den Kurilen ab Mitte 1943. Seit Juni 1944 setzte das strategische Bombardement der Inseln ein und dauerte bis zur Beendigung der Kampfhandlungen am 15. August 1945 an. Durch das Vordringen der Kriegsfront auf Japan wurden die Luftangriffe im Verlauf des Jahres 1945 zusätzlich durch see- und landgestützte taktische Lufteinheiten unterstützt. Die Luftangriffe durch die Streitkräfte der Vereinigten Staaten begannen im großen Stil ab Mitte 1944 und steigerten sich in Umfang und Intensität insbesondere während der letzten Kriegsmonate. Trotz Planungen in der Vorkriegszeit konnten die US Army Air Forces die planmäßige strategische Bombardierung erst nach Erhalt des technisch überlegenen B-29-Bombers beginnen. Von Juni 1944 bis in den Januar 1945 hinein waren die B-29-Verbände in Britisch-Indien stationiert und flogen, mit Tankstops im nicht japanisch besetzten Teil Chinas, von dort aus Japan an. Diese Langstreckenflüge stellten sich jedoch als ineffektiv heraus. Ab November 1944 wurde die strategische Bombardierung erheblich ausgeweitet, nachdem die Marianen erobert und die dortigen Flugfelder verfügbar geworden waren. Die Angriffe richteten sich ursprünglich hauptsächlich gegen Industrieanlagen und zielten ab März 1945 allgemein auf urbanes Gebiet. Trägergestützte und nach der Eroberung von Okinawa gestartete Bomber griffen 1945 zusätzlich Japan an, ob die ab Oktober 1945 geplante Invasion der Hauptinseln vorzubereiten. Anfang August 1945 warfen amerikanische Bomber Atombomben auf die Städte Hiroshima und Nagasaki ab. Japans Militär und die Zivilverteidigung waren nicht in der Lage, die alliierten Luftangriffe zu stoppen. Die Zahl der auf den Hauptinseln stationierten Jagdflugzeuge und Flugabwehrkanonen stellte sich als zu gering heraus. Erschwerend kam hinzu, dass die meisten der eingesetzten Flugzeug- und Kanonentypen nicht in der Lage waren, die Höhe, in welcher die B-29 flogen, zu erreichen. Weitere Gründe für die Ineffektivität der japanischen Jagdgeschwader lagen in Treibstoffmangel, schlechter Pilotenausbildung und mangelnder Koordination der einzelnen Verbände. Trotz der Gefährdung japanischer Städte durch Brandbombenabwürfe verfügten die japanischen Brandschutzeinheiten nur über mangelhafte Ausrüstung und eine schlechte Ausbildung. Ebenso standen für die Zivilbevölkerung nur wenige Luftschutzbunker zur Verfügung. Diese Schwächen ermöglichten es den Alliierten, viele japanische Städte großflächig zu zerstören und dabei selbst nur geringe Verluste zu erleiden. Die alliierten Luftangriffe waren einer der Hauptfaktoren, die Mitte August 1945 zur Kapitulation Japans führten. Seit Kriegsende hat es langfristige Debatten über die moralische Rechtfertigung der Angriffe auf japanische Städte gegeben. Besonders kontrovers wird dabei der Einsatz der Atombomben gegen Hiroshima und Nagasaki diskutiert. Die meistzitierten Schätzungen zu den Opfern unter der japanischen Bevölkerung gehen von etwa 333.000 Toten und 473.000 Verwundeten aus, andere Schätzungen variieren zwischen etwa 241.000 und 900.000 Toten sowie 213.000 und 1,3 Millionen Verwundeten. Zusätzlich zu diesen Verlusten unter der Bevölkerung zerstörten die Luftangriffe viele urbane Gebiete intensiv und führten zu einem enormen Rückgang der industriellen Kapazitäten. Hintergrund: Pläne der Vereinigten Staaten. Das United States Army Air Corps, welches im Februar 1942 zu den United States Army Air Forces (USAAF) umgeformt wurde, begann im Verlauf des Jahres 1940, für den Fall eines Krieges zwischen beiden Ländern, Pläne für einen Luftkrieg gegen Japan zu entwickeln. In diesem Jahr berichtete der Marineattaché der Botschaft der Vereinigten Staaten in Tokio, dass die Zivilverteidigung in Japan nur schwach ausgeprägt sei. Ebenso entwickelte man Pläne, Freiwilligen der amerikanischen Luftstreitkräfte den Dienst auf Seiten der chinesischen Streitkräfte im Zweiten Chinesisch-Japanischen Krieg zu ermöglichen. Ende 1941 begann mit den Flying Tigers die erste American Volunteer Group (AVG) als Teil der chinesischen Luftstreitkräfte ihren Dienst in China, wobei amerikanische Jagdflugzeuge vom Typ Curtiss P-40 zum Einsatz kamen. Eine zweite AVG wurde ebenfalls Ende 1941 aufgestellt und mit Bombern vom Typ Lockheed Hudson und Douglas A-20 ausgerüstet, mit welchen man Japan von Basen auf dem chinesischen Festland aus anzugreifen plante. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor am 7. Dezember 1941 und der folgenden Kriegserklärung der Vereinigten Staaten an das japanische Kaiserreich waren solche verdeckten Luftoperationen nicht mehr nötig, weshalb die zweite AVG nicht aktiviert und deren Flugzeuge anderweitig eingesetzt wurden. Das bereits im November 1941 teilweise eingeschiffte Personal der zweiten AVG befand sich bei Kriegsausbruch in Australien, wo es zunächst verblieb. Die japanischen Erfolge und der damit verbundene Vormarsch in den ersten Kriegsmonaten machten die amerikanischen Vorkriegspläne zur Bombardierung der Hauptinseln zunichte. Planungen zur Bombardierung der Hauptinseln vom chinesischen Festland aus konnten ebenfalls nicht realisiert werden. Vor dem Krieg hatten die USAAF geplant, ihre Angriffe von Guam, den Philippinen und Wake auszufliegen. Alle diese Gebiete fielen schnell unter japanische Kontrolle und die meisten der auf den Philippinen stationierten schweren Bomber der USAAF fielen einem Luftangriff auf die Clark Air Base auf der Philippininsel Luzon zum Opfer. Im März und April 1942 versuchten die USAAF, 13 schwere Bomber nach China zu verlegen, um die Hauptinseln zu bombardieren. Diese erreichten Britisch-Indien und wurden von dort nicht weiter verlegt, da die japanische Invasion Burmas die logistische Unterstützung der Bomber in China erschwerte und der chinesische Führer Chiang Kai-shek Angriffen auf Japan von Gebiet unter seiner Kontrolle zu dieser Zeit ablehnend gegenüberstand. Im Mai 1942 wurden weitere 13 schwere Bomber vom Typ Consolidated B-24 in Richtung China in Marsch gesetzt, allerdings erhielten sie noch während der Verlegung die neue Aufgabe, die alliierten Operationen im Mittelmeerraum zu unterstützen. Im Juli 1942 forderte der Kommandeur der AVG, Oberst Clare Lee Chenow insgesamt 100 Kampfflugzeuge vom Typ Republic P47 und 30 mittlere Bomber des Typs North American B25 an, mit welchen er der Meinung war, die japanische Flugzeugindustrie zerstören zu können. Drei Monate später berichtete Chenow US-Präsident Franklin D. Roosevelt, dass eine Streitkraft aus 105 modernen Kampfflugzeugen und 40 Bombern, darunter 12 schweren Bombern, in der Lage wäre, den „ Untergang Japans in 6 bis 12 Monaten herbeizuführen “. Das Hauptquartier der USAAF stufte diese Behauptungen als nicht glaubhaft ein, weshalb Chenow die geforderten Verstärkungen nicht erhielt. Japanische Verteidigungspläne der Vorkriegszeit: Die Vorkriegspläne der japanischen Regierung zum Schutz des Landes vor Luftangriffen konzentrierten sich darauf, feindliche Luftbasen auszuschalten. In diesen Planungen stellten sowjetische Flugzeuge, die vom Osten des Landes aus operieren würden, den gefährlichsten Gegner dar. Daher plante das Militär im Falle eines Krieges beider Länder, alle sowjetischen Flugfelder in Reichweite der Hauptinseln zu zerstören. Nach Beginn des Krieges gegen die Vereinigten Staaten hielt die japanische Regierung es für die beste Idee, die Gebiete in China und im Pazifik, von welchen Bomber die Hauptinseln erreichen konnten, zu erobern, um Luftangriffe zu verhindern. Diese Planungen gingen davon aus, dass die Alliierten nicht in der Lage wären, die Stützpunkte zurückzuerobern. Die Japaner erwarteten nur kleinere Angriffe von trägergestützten Flugzeugen gegen die Inseln. Die Regierung beschloss, keine starken Verteidigungsvorbereitungen gegen solche Angriffe zu treffen, da die dafür benötigten industriellen Kapazitäten nicht ausreichten, um gleichzeitig die offensiv ausgerichteten Luftstreitkräfte in China und im Pazifikraum und eine Verteidigungsstreitkraft auf den Hauptinseln zu unterstützen. Nur wenige Lufteinheiten oder Flak-Batterien wurden während der ersten Monate des Krieges auf den Hauptinseln stationiert. Im Juli 1941 bildete die Militärführung das Zentrale Verteidigungskommando, um die Verteidigung der Inseln zu koordinieren. Dieses musste das Kommando aller Kampfeinheiten allerdings an die 4 formell unterstellten Militärdistrikte Nord, Ost, West und Zentral abgeben, welche ihrerseits direkt an das Heeresministerium berichteten. Hierdurch fiel dem Zentralen Verteidigungskommando lediglich die Koordinierung der Kommunikation zwischen dem Kaiserlichen Generalhauptquartier, Japans höchstem militärischen Führungsgremium, und den Militärdistrikten zu. Anfang 1942 verfügten die zum Schutz der Hauptinseln abgestellten Einheiten über 100 Kampfflugzeuge der Kaiserlich-Japanischen Heeresluftstreitkräfte und 200 der Marineluftstreitkräfte, welche großteils veraltet waren. Darüber hinaus befanden sich 500 durch Heerespersonal und 200 durch Marinepersonal bemannte Flugabwehrkanonen im Einsatz. Die meisten Einheiten auf den Hauptinseln dienten der Ausbildung neuen Flugpersonals, wodurch sie sich nur in begrenztem Maße zur Abwehr feindlicher Luftangriffe eigneten. Das Heer betrieb zusätzlich ein Netzwerk durch Soldaten und Zivilisten bemannter Beobachtungsposten, welche anfliegende Feindflugzeuge melden sollten, und baute erste Radarstationen. Befehlsgewalt und Kontrolle über die Luftverteidigung waren so zwischen den einzelnen Teilstreitkräften zerstreut, und sowohl Heer als auch Marine bemühten sich nicht, ihre Aktivitäten zu koordinieren oder die Kommunikation zu verbessern. Daher waren die eingesetzten Kräfte meist nicht in der Lage, auf einen überraschenden Luftangriff zu reagieren. Aufgrund der vorherrschenden Bauweise und der schwach ausgeprägten Zivilverteidigung waren die japanischen Städte durch den Einsatz von Brandbomben stark gefährdet. Städtische Gebiete waren üblicherweise dicht bevölkert und die meisten Gebäude aus leicht entflammbaren Materialien wie Holz oder Papier errichtet. Zusätzlich lagen Industrie - und Militäranlagen oft in dicht besiedelten Gebieten. Trotz dieser Gefahr verfügten nur wenige Städte über ausgebildete Berufsfeuerwehren und setzten stattdessen auf den Einsatz von Freiwilligen. Die Freiwilligen Feuerwehren verfügten oft nur über wenig neuwertiges Gerät und gingen im Brandfall nach veralteten Taktiken der Brandbekämpfung vor. Seit 1928 wurden in Tokio und Osaka regelmäßige Luftschutzübungen durchgeführt und ab 1937 erging an die kommunalen Verwaltungen die Anweisung, die Zivilbevölkerung mit Handbüchern zu versorgen, welche das beste Verhalten bei Luftangriffen erklärten. Im Vorfeld des Krieges waren im Land nur wenige Luftschutzbunker und andere Schutzeinrichtungen für Zivilbevölkerung und Industrie errichtet worden. Frühe Angriffe: Doolittle Raid. Mitte April 1942 bombardierten erstmals Flugzeuge der USAAF die japanischen Hauptinseln. In einer Operation, welche hauptsächlich zur Steigerung der amerikanischen Kriegsmoral dienen sollte, waren 16 Bomber vom Typ B-25 an Bord des Flugzeugträgers USS Hornet von San Francisco aus in Schlagreichweite gebracht worden. Am 18. April starteten diese Bomber und griffen individuell Ziele in Tokio, Yokohama, Yokosuka, Nagoya und Kobe an. Die Luftverteidigung war auf diesen Angriff nicht vorbereitet und konnte nur schleppend reagieren, wodurch alle B-25 Japan ohne ernsthafte Schäden überfliegen und wie geplant Flugplätze im unbesetzten China und in der Sowjetunion ansteuern konnten. Auf dem Weg zu den Landeplätzen stürzten jedoch einige der Flugzeuge über japanisch gehaltenem Gebiet ab, da ihnen der Treibstoff ausging. Durch diesen ersten Luftangriff starben 50 Menschen, 400 weitere wurden verletzt und etwa 200 Häuser zerstört. Obwohl der Doolittle Raid nur geringen Schaden verursachte, hatte er bedeutende Konsequenzen. Der Angriff hob die allgemeine Kriegsmoral in den Vereinigten Staaten und der Befehlshaber der Operation, Oberstleutnant James H. Doolittle, wurde als Held angesehen. Der schlechte Zustand der nationalen Luftverteidigung blamierte die japanische Militärführung und führte zur Verlegung von 4 Jagdgeschwadern aus dem Pazifikraum zur Verteidigung der Hauptinseln. Die neu gestartete Offensive der Kaiserlichen Marine, die in der Niederlage in der Schlacht um Midway gipfelte, stellte unter anderem einen Versuch dar, weitere solche Angriffe künftig zu verhindern. Das Heer startete seinerseits in China die Jiangjiangqi-Kampagne zur Eroberung der von den Doolittle-Bombern genutzten Flugfelder. Die Kampagne erreichte ihre Ziele und führte zum Tod von etwa 250.000 chinesischen Soldaten und Zivilisten, wobei es zu wiederholten Kriegsverbrechen der japanischen Truppen gegen die Zivilbevölkerung kam. Darüber hinaus begann das Heer mit der Entwicklung von Ballonbomben, welche in der Lage sein sollten, Brand- und Antipersonenbomben von Japan auf den amerikanischen Kontinent zu tragen. Angriffe auf die Kurilen. Nach dem Doolittle Raid wurde erst Mitte 1943 wieder japanisches Gebiet aus der Luft angegriffen. Nach der Rückeroberung von Attu Island im Mai 1943 als Teil der Schlacht um die Aleuten waren die USAAF im Besitz von Flugfeldern, welche in Reichweite der Kurilen lagen. Als Teil der Vorbereitungen zur Rückeroberung von Kiska Island startete die 11th Air Force eine Reihe von Angriffen gegen die Kurilen, um die dort stationierten Fliegergeschwader am Eingreifen in die Kämpfe zu hindern. Eine nummerierte Air Force als Teil der USAAF entsprachen etwa einer Luftflotte bei der Wehrmacht. Den ersten dieser Angriffe flogen acht B-25 am 10. Juli gegen das südliche Shumshu und das nördliche Paramushiru. Am 18. Juli flogen sechs schwere Bomber des Typs B-24 einen erneuten Angriff auf die Kurilen. Am 15. August konnten die amerikanischen Truppen Kiska ohne Gegenwehr besetzen. Die 11th Air Force und Einheiten der US Navy setzten die Angriffe auf die Kurilen in kleinem Maßstab bis in die letzten Kriegsmonate hinein fort. Nach einem Angriff am 11. September 1943, der zum Verlust von neun der 20 eingesetzten B-24 und B-25 Bomber führte, stellte die 11th Air Force ihre Angriffe für fünf Monate ein, während Bomber der US Navy vom Typ Consolidated (PBY) die Bombardierungen ohne Unterbrechung fortsetzten. Als Reaktion auf die amerikanischen Angriffe stellte die Kaiserliche Marine im August 1943 die Nordöstliche Regionalflotte auf, und bis zum November des Jahres befand sich ein Maximum von 260 Kampfflugzeugen auf den Kurilen und Hokkaido. Die 11th Air Force setzte ihre Bombardements im Februar 1944 fort, nachdem sie um zwei Staffeln von Lockheed P-38 Begleitjägern verstärkt worden war. Obwohl diese Angriffe nur geringe Schäden verursachten, zwangen sie die japanische Militärführung dazu, vergleichsweise viele Truppen auf ihren nördlichen Inseln zu stationieren, um einer möglichen alliierten Invasion begegnen zu können. Der Artikel Luftangriffe auf Japan. Kapitel Hintergrund, frühe Angriffe, wurde vom Benutzer Blick am 21. März 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3 Punkt 0 Unported kann unter creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org/copyleft/fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org/wiki/Luftangriffe auf Japan. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden